Das Bibelwort, das uns für den heutigen Sonntag gegeben ist, steht zu Beginn des zweiten Korintherbriefes. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Gelobt sei Gott, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Kann man eigentlich so eine Trauerfeier beginnen? In der letzten Ordnung für die kirchlichen Bestattungen war dieser Vers jedenfalls dafür vorgesehen. Aber geht das eigentlich? Darf man bei einer Trauerfeier als erstes sagen, gelobt sei Gott? Und dann auch noch vom Vater der Barmherzigkeit sprechen? Das klingt doch ziemlich schräg, oder? Spätestens, wenn wir vor einem Sarg stehen. Und noch mehr, wenn wir an einem Sterbebett stehen, muss man doch sehr genau aufpassen, was man sagt. Denn dort spüren wir sehr genau den Unterschied zwischen echtem Trost und billigem Trost, zwischen einer erfüllten Botschaft, die Substanz hat, und leeren Worten, die in einer solchen Situation besser gar nicht erst ausgesprochen werden sollten. Manchmal ist es besser, den Mund zu halten, als irgendwelche frommen Worthülsen nachzuplappern. Leere Worte sind wie ein großes Paket, das man für einen wichtigen Anlass bekommen hat und es dann voller Erwartung auspackt. Man legt die bunten Papiere zur Seite und schaut am Ende in eine leere Schachtel hinein. Auf ein solches Geschenk kann man verzichten. Aber das im Neuen Testament bezeugte Evangelium von Jesus Christus ist keine hohle Phrase, kein Paket, das uns mit großem Tamtam überreicht wird und sich dann beim Auspacken als leer erweist. Und deshalb ist unser Vers, der mit einem Lob Gottes beginnt, auch bei einer Beerdigung keine Taktlosigkeit. Da wird auch nicht der Versuch gemacht, mit einem frommen Salbader die Brutalität des Todes einfach wegzuschieben. Nein, wenn über einer Trauerfeier der Anfang steht, gelobt sei Gott, dann wird der in Erinnerung gebracht, der tatsächlich der Gott allen Trostes ist. Es ist kein ungedeckter Scheck, den wir ausstellen, keine Luftnummer, sondern eine Lebensgrundlage, auf die man bauen kann und auf die hin man auch sterben kann. Denn es ist Gott selbst, von dem aller Trost kommt, herkommt, und zwar nur von ihm. Niemand Geringeres als er selbst ist es, der uns Trost zuspricht, auch angesichts des Todes. Denn er spricht selbst das Wort, das uns wieder aufrichtet, wenn wir am Boden liegen, sei es als Trauernde oder auch als Sterbende. Und deshalb mein erster Punkt, der Trost, der vom Vater kommt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Wir wissen nicht genau, mit welchen Schwierigkeiten Paulus und sein jüngerer Freund Timotheus damals zu tun hatten. Unsere Trübsal wird sie genannt. Ja, es geht tatsächlich um die Trübsal von diesen beiden Menschen an dieser Stelle. Damals die Korinther, die den Brief bekommen haben, die wussten offenbar sofort Bescheid, worauf Paulus anspielte. Und man kann es, glaube ich, so rekonstruieren. Es ging um zwei verschiedene Themen. Zum einen war sein Verhältnis zu der Gemeinde in Korinth damals vor kurzem noch schwer belastet gewesen. Man kann das herauslesen aus mehreren Andeutungen, die später dann in diesem zweiten Korintherbrief zu finden sind, der genau genommen der dritte Korintherbrief heißen müsste. Paulus hatte damals zu kämpfen, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht verfälscht wurde. Und deshalb hat er die Gemeinde zwischendurch nochmals besucht, war dort aber nicht willkommen. Er wurde sogar persönlich beleidigt und nicht als Apostel anerkannt. Und das muss ihn enorm zerrieben haben. Denn es ging ja nicht um ihn als Person, sondern um die Wahrheit des Evangeliums, um die wichtigste Botschaft der Welt, deren Kronzeuge er war. Und Paulus ist nach jener Enttäuschung, nach jener Trübsal, dann nicht ein zweites Mal hingereist, weil er offensichtlich wusste, dass er das nicht ein zweites Mal aushält und dann nicht mehr gemäßigt reagieren kann, so wie es jetzt noch hilfreich wäre. Stattdessen hat er zunächst einen sogenannten Tränenbrief geschrieben, den er seinem Freund Titus nach Korinth mitgab. Zitiere: Ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens unter vielen Tränen, damit ihr die Liebe erkennt, die ich zu euch habe. So lesen wir im zweiten Kapitel unseres Briefes. Jener Tränenbrief an die Korinther ist leider nicht erhalten geblieben. Sonst wäre er wohl auch im Neuen Testament aufgenommen worden, als ein Brief zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief. Aber dieser Tränenbrief scheint Wirkung gezeigt zu haben, denn Titus kam dann zurück zu Paulus und brachte ihm die so entlastende Nachricht mit, dass die Korinther sich zum Guten verändert hatten und es zur Aussöhnung kam. Aber Paulus hat unter dem Stichwort Trübsal noch ein anderes Ereignis im Blick, das ihn ganz direkt und persönlich betraf, denn er geriet in höchste Todesgefahr. Wir hielten es für uns selbst schon beschlossen, dass wir sterben müssten, schreibt er ganz kurz nach unserem Text. Offensichtlich saß er bereits in einer Todeszelle und hatte nur darauf gewartet, bis das Urteil vollstreckt wurde. Und in dieser Situation hat Paulus sehr direkt erlebt, was das Wort Trübsal, wie es in der Bibel ja auch immer wieder vorkommt, was dieses Wort eigentlich heißt. Wörtlich meint es nämlich, bedrängt zu sein, zerdrückt, geradezu zerquetscht zu werden, von allen Seiten eingekreist zu sein, von der Macht des Todes. Und er schreibt damit, menschlich gesehen war es schon das Aus, es gab keinen Fluchtweg mehr. Der einzige Blick, der für Paulus jetzt noch offen war, war der Blick nach oben. Wenn man das so ausdrücken darf, der Blick zu Gott hin, die Sicht des Glaubens. Und was ist dort oben zu sehen? Nicht ein wolkenloser blauer Himmel, in dem sich nichts rührt. Auch nicht ein glänzender Sternenhimmel, der nur Erhabenheit ausdrückt und zugleich Ferne. Und erst recht nicht nur vage Vorstellungen, dass es vielleicht doch ein höheres Wesen geben könnte. Nein, Paulus sagt sehr konkret, wir setzen unser Vertrauen auf den Gott, der die Toten auferweckt. Er ist es, der auch in höchster Todesgefahr noch angerufen werden kann, und zwar voller Vertrauen. Der Glaube bewährt sich also nicht in irgendeiner Gottesvorstellung, sondern für Paulus bewährt er sich in dieser so ausweglosen Situation durch die Osterbotschaft. So wahr Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde, so wahr bin ich in dieser schrecklichen Lage nicht auf mich selbst gestellt. Punkt. Und das gilt. Man kann auch sagen, so wahr Gott der Schöpfer ist, der aus dem Nichts alles geschaffen hat, so wahr gehe ich nicht einer unendlichen Leere entgegen, sondern auf eine Neuschöpfung zu, auf eine Auferstehung, die Gott schaffen wird. Und deshalb kann Paulus den Höchsten als den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes rühmen. Das sind keine leeren Worte, keine billige Vertröstung. Dahinter steckt bei Paulus jene doppelte, so persönliche Erfahrung, die von der Enttäuschung über die Gemeinde, die ihn zum Heulen brachte. Unter Tränen schrieb er seinen Zwischenbrief. Und auch die Erfahrung von Todesgefahr und eigener Rettung. Aber vor allem steckt dahinter die Botschaft des Evangeliums, der Beginn der neuen Welt Gottes, die am Ostermorgen in Kraft gesetzt wurde. Paulus ist damals noch gerettet worden, später ist er dann doch gestorben, höchstwahrscheinlich als Märtyrer in Rom. Wir sollten das nicht vergessen. Dieser Trost des Vaters reißt uns nicht immer heraus aus den ausweglosen Situationen. Er kann auch anders erfahren werden als ein Trost, der uns in den Untergang hinein begleitet, in den Tod hinein. Umso wichtiger ist es, dass wir an den Gott glauben, der die Toten auferweckt. Und das Zweite, der Trost für andere, der aus erfahrenem Leiden entsteht. Dieser Text ist nicht mehr, ist der nächste Vers. Paulus schreibt, haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Es ist schon ein sperriger Gedanke. Es geht ja um das Leiden, um persönlich erfahrenen Schmerz und die Frage, ob wir darin einen Sinn erkennen können. Und wissen Sie, ich bin überzeugt, wir tun auch im Sinn von Paulus und Timotheus gut daran, wenn wir uns jetzt nicht in eine Leidensmystik hineinversteigen. Wenn wir gar nicht erst versuchen, schwere Schicksalsschläge oder eben auch diese Bedrängnisse, die Paulus andeutet, nun durch einen psychologischen Taschenspielertrick umzudeuten, schönzureden, beziehungsweise die Sinnlosigkeit des Leidens und des Schmerzes zu kaschieren und beiseite zu wischen, womöglich aus dem Leid eine Tugend zu machen. Ich habe das vor vielen Jahren mal in einer pietistischen Gebetsrunde in Stuttgart miterlebt, wo ein ganz besonders frommer Bruder seufzend laut betete, ach, ist das Leiden doch was Herrliches. Dieses Zitat habe ich mir gemerkt. Nein, wir haben das Neue Testament auf unserer Seite, wenn wir zunächst und vor allem darauf aus sind, Leid zu vermeiden, beziehungsweise bestehendes Leid zu lindern oder abzuschaffen. Und niemand soll sich dessen schämen, dass er über Schmerzen und Trauer klagt. Er hat die Bibel damit auch auf seiner Seite. Schauen Sie sich nur mal die Klagepsalmen an. Niemand soll daran gehindert werden, sein Unverständnis hinauszuschreien und um Rettung zu flehen. Rettung vor dem Furchtbaren, dem man als Mensch ausgesetzt sein kann. Und doch gibt es das, was Paulus hier beschreibt, einen besonderen Auftrag, den Menschen haben, indem sie schwere Zeiten durchleben und Belastungen ausgesetzt sind. Belastungen, die sie an den Rand der Verzweiflung bringen. Denn diese Menschen können danach anderen Trost zusprechen. Und die meisten hier wissen, was ich meine, weil sie das schon mal selbst erfahren haben, wenn sie Besuch bekamen, der ihnen Trost zusprach, der von eigener Erfahrung gedeckt war. Es ist so unendlich wichtig, in scheinbar ausweglosen Situationen Gesprächspartner zu finden, die sich in einen hineinversetzen können, weil sie dasselbe auch schon durchgemacht haben. Wir haben am vergangenen Montag hier in der Kirche übrigens in der Bezirkssynode von Tübingen für dieses Jahr ein Bezirksopfer beschlossen, wie jedes Jahr. Und es soll in diesem Jahr den sogenannten AK-Leben weitergegeben werden. Ehrlich gesagt war ich ein wenig überrascht, dass dieser Vorschlag, der schon lange entstanden war, ohne eine Gegenstimme angenommen wurde. Also ohne den doch eigentlich naheliegenden Vorschlag, jetzt das Bezirksopfer den Kriegsgeschädigten irgendwie zu geben. Aber dieser AK-Leben unterstützt unter anderem Menschen, die einen Angehörigen durch einen Suizid verloren haben. Und jeder, der so etwas durchmachen muss, weiß, wie ungeheuer wichtig es ist, Gesprächspartner zu finden, die diesen schrecklichen Mix aus Gefühlen auch kennen. Die Trauer und die Wut, das Unverständnis und auch manche Selbstvorwürfe und vor allem die ganz tief sitzende Dunkelheit, die in einer solchen Lage einen erreichen kann. Deshalb war es richtig, auch dieses Thema weiterhin im Blick zu behalten und zu unterstützen. Paulus und Timotheus haben auch ihre Erfahrungen von Dunkelheit gemacht. Und sie können aus ihr heraus Trost spenden, weil sie eben nicht aus einer Wohlfühloase heraus predigen, sondern als Menschen, deren Leben auch von Wunden gezeichnet ist. Nochmal, damit soll erfahrenes Leid nicht beschönigt oder gar funktionalisiert werden. Aber wir sollen uns durchaus daran erinnern, dass Gott auch durch das Leiden hindurch wirken kann. Und sei es, dass man anschließend zur Trostquelle, zur Kraftquelle für andere wird. Und wissen Sie, eine Botschaft des Neuen Testamentes berührt mich dabei besonders, vor allem jedes Jahr neu in der Passionszeit. Wir haben einen Herrn, der selbst auch gelitten hat. Der selbst auch in den Himmel hineingeschrien hat, mein Gott, wo bist du? Der Opfer eines Justizmordes wurde und in die Abgründe einer grausamen Militärdiktatur hineinschaute. Ich war in der vergangenen Woche auf der Intensivstation in Tübingen und konnte einen Besuch dort machen, der mich sehr berührt hat. Denn der Patient, der dort lag, erzählte mir zunächst, wie es ihm jetzt wieder besser geht. Aber dann erzählte er, wie er vor wenigen Tagen kaum Kraft zum Beten hatte und ihm nur noch eine Zeile aus den Psalmen eingefallen ist. Lasst mich nicht zu Schanden werden. Und dann erinnerte er sich daran, dass Jesus, als er am Kreuz hing, auch kaum mehr beten konnte. Wie er dort hing mit gebrochenem Körper, kurz vorm Tod durch Ersticken. Denn die Kreuzigung ist ein Erstickungstod, weil man sich irgendwann gar nicht mehr hochziehen kann, um nochmals Luft zu holen. Aber Jesus konnte nur noch eine Zeile aus dem Psalmen beten. So lesen wir es im Markus-Evangelium. Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Es tröstet zu wissen, dass unser Herr Jesus Christus weiß, wovon wir sprechen, wenn wir ihm unser Leid klagen. Ja, sogar wenn wir ihm unsere Gottverlassenheit klagen. Und zuletzt ganz kurz ein dritter Gedanke. Paulus schreibt auch von Hoffnung. Unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, so wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben und an der Rettung, auf die wir zugehen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, der Blick nach oben zielt eben nicht nur in die Weite eines Sternenhimmels oder auf die Leichtigkeit von netten, schönen Wetterwolken. Wir schauen in die Sonne, in das Osterlicht, wenn wir auf Gott sehen. Aber noch ist vieles eingetrübt, noch können wir dieses Licht nur hinter mancher Gewitterwolke erahnen. Aber es ist schon da und es erwartet uns. Und es gehört zum Geheimnis der Kirche Jesu Christi, dass wir über die Jahrhunderte hinweg nicht nur mit der Leiterfahrung, sondern auch mit der Zukunftshoffnung der Apostel verbunden sind. Mit der Gewissheit, dass Gott noch was vorhat. Paulus setzte damals darauf, dass die Gemeinde das nie vergessen wird. Selbst wenn manches, was er einst den Korinthern vermittelt hatte, von späteren Generationen nicht mehr aufgegriffen, nicht mehr erfasst wurde, keine Rolle mehr spielte, weil sich die Zeiten änderten. Aber die Hoffnung, die in der Auferstehung Jesu gründet, die kann sich nicht verflüchtigen, weil sie den Kern unseres Glaubens ausmacht. Und deshalb sollten wir nicht aufhören, die Lieder anzustimmen, die diese Hoffnung besingen. Amen. Und nun singen wir.